redet, ist nicht tot.
Frohes Fest, hier ist die Wissenschaft und zwar von Weihnachten mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Du hast gesagt, ich bräuchte nichts vorzubereiten, weil du die Wissenschaft von Weihnachten erklären würdest heute.
Ja, also nicht vielleicht die Wissenschaft von Weihnachten an sich, aber Wissenschaft, die mit Weihnachten zu tun hat.
Wo fängt man da an? Beim Stern von Bethlehem, oder?
Den hätte ich zum Beispiel auch im Programm gehabt. Ja. Der ist immer ein schönes Ding. Aber ansonsten, es gibt natürlich genug, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man so gut wie alles irgendwie mit Weihnachten zusammenbringen. Aber ich habe ein bisschen so klassischen Kram, ja, so Schnee, warum unser Weihnachtswetter was mit Singularitäten und Sonnenaktivitäten zu tun hat.
Aber das ist doch schon mal schön. Fangen wir doch mit dem Schnee an. Es gibt nämlich keinen.
Richtig.
Und neulich fragte mich jemand, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schnee und Hagel? Da war ich ein bisschen aufgeschmissen, obwohl ich kürzlich einen Hagelforscher interviewt habe.
Gut, also Schnee und Hagel ist, Schnee, Hagel ist halt, kommt darauf an, wenn wir es, Meteorologen werden sicherlich eine exakte Definition haben, vermute ich mal, aber jetzt rein so von außen betrachtet ist halt, Schnee sind vermutlich die Kristalle, die Eiskristalle kleiner und nicht weniger kompakt. Also weiß ich, Schnee hat fluffigere Eiskristalle als Hagel, sage ich mal.
Deutet darauf hin, dass es was mit dem Druck zu tun haben könnte, ne?
Ja, also einfach wahrscheinlich. Also, aber wir haben ja sowieso keinen.
Das ist egal. Ja, eben,
verstehe. Nee, weißt du, also ich habe jetzt ein bisschen geguckt, also es geht über die Frage hier irgendwie mit weiße Weihnachten und so weiter, ist ja alles immer voll, gibt es weiße Weihnachten und so weiter. Das Ding ist ja, also man glaubt ja auch immer, früher war alles viel besser, früher gab es ständig weiße Weihnachten und alles, was natürlich auch nicht stimmt, ja. Also das mit
wahrscheinlich, früher, ne?
Ja. Das ist auch halt eher selektive Wahrnehmung. Also wenn du die es war wieder ein aktueller Artikel, die Meteorologen haben gesagt, also die innerhalb der letzten 50 bis 60 Jahre hat sich an der Schneewahrscheinlichkeit von Weihnachten nicht wirklich viel geändert. Also du hast so normalerweise hast du im Binnenland, also in den Alpen sowieso ist wieder ausgenommen, aber so im Binnenland hast du Chancen für eine Schneedecke an Weihnachten so 20-30%.
Ach,
das
was?
War auch immer schon. Also das ist.
Aber man erinnert sich, da kommt dann die Psychologie wieder, ja. Man erinnert sich halt wirklich nur an die Schneeweihnachten.
Genau,
also an die matschigen Weihnachten erinnere ich mich nicht, aber ich habe noch Bilder im Kopf, wie ich als Kind mit dem Schnee, mit Spielzeug unterwegs war und so. Ja.
Klar, das ist halt wieder selektive Wahrnehmung. Genauso wie du dich irgendwie dran erinnerst, wenn du schlecht schläfst und der Vollmond hat geschienen, dann erinnerst du dich dran und wenn irgendwie nix war, erinnerst dich nicht dran.
Und dann bildest du dir hinterher ein, der Vollmond macht schlechten Schlaf.
Genau. Aber das Ding ist, also ich habe jetzt geschaut, dass der Grund, warum wir so wenig weiße Weihnachten haben hier in der Gegend, liegt an einer Singularität.
Oh.
Ja, also auch die Meteorologen haben Singularitäten, nicht nur die Astronomen. Bei uns ist eine Singularität ein schwarzes Loch.
Mhm.
Und die Meteorologen, also, dass wir keine weißen Weihnachten haben, liegt daran, dass im Sonnensystem ein schwarzes Loch auftaucht vor Weihnachten und den ganzen Schnee absaugt.
Ah, ja, nein. So einfach ist das.
Genau.
Nee, und was ist jetzt Hagel?
Das
Hagel,
kommt weißen genau,
Hagel
raus.
Ist, ja. Der Hagel hat zu viel Masse, als dass das schwarze Loch ihn einsaugen könnte.
Genau, ja. Nee, also eine meteorologische Singularität, das nennen das eine vom normalen Wetterverlauf abweichende Wetterlage, die aber zu bestimmten Jahreszeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt. Und das, was bei uns stattfindet, ist das sogenannte Weihnachtstauwetter. Mhm. Ja, das ist etwas, was eigentlich nicht, eigentlich ist es, gibt es halt im Winter kein Tauwetter, aber es tritt eben trotzdem dieses Weihnachtstauwetter fast regelmäßig, also in 70% der Fällen tritt das eben kurz vor Weihnachten oder um den Weihnachtszeitpunkt herum auf. Und deswegen haben wir halt meistens eher matschige Weihnachten und keine weißen Weihnachten. Also das liegt daran, also wenn du quasi weiße Weihnachten haben willst, dann brauchst du so ein Hochdruckgebiet über Sibirien, das dann irgendwie kalte Luft irgendwie von Richtung Nordpol ansaugt und dann Richtung uns bläst. Was du aber meistens hast, ist Wetter, das quasi von Mitteleuropa, also von Süd-Mitteleuropa zu uns kommt und dann regnet es und dann schmilzt das Wasser, also der Schnee, der schon da war und so weiter. Und das tritt halt dieses Tiefdruckgebiet. Das kommt dann nicht von Russland, sondern irgendwie von Island und Skandinavien und schaufelt dann diese unangenehme Luft zu uns. Und das ist so, sagt der Deutsche Wetterdienst, in 70% der Fälle um Weihnachten herum dieses Weihnachtstauwetter. Und das, wie gesagt, ist eben diese Singularität, die abweicht vom normalen Wetter, aber regelmäßig auftritt. Und das ist der Grund, warum wir so selten weiße Weihnachten haben. Aber.
Aber, oh, ich dachte schon.
Nein, nicht aber. Aber das Ding ist ja, dass wir halt trotzdem immer noch diese Idealvorstellung haben halt von Weihnachten. Ja, so dicker Schneedecke und so weiter. Und eine schöne Geschichte, die mir zumindest da immer gefällt, ist, die hat mit der Sonnenaktivität zu tun. Das nämlich, ich weiß nicht, das ist zumindest etwas, was in England sehr populär ist, weil ich bei uns gibt es ja die ganzen Bücher von Charles Dickens und eben auch diese klassische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, ja, die sicherlich kennst, irgendwie mit dem alten Scrooge
oder so, genau,
der halt von den Geistern der vergangenen Weihnacht besucht wird und der zukünftigen oder gegenwärtigen und so weiter. Und das ist halt so dieses klassische Idealbild der Weihnacht, ja, also so altes London und Schneedecke und Schneefall zu Weihnachten und alles. Und diese ganzen Schneeweihnachten, die tauchen in vielen von den Büchern von Dickens auf. Und die haben zumindest in England und Großbritannien halt dieses Idealbild der weißen Weihnachten wirklich langfristig geprägt, obwohl es da wettermäßig auch so aussieht wie bei uns. Da gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel Weihnachten. Aber wenn du dir die Biografie von Dickens anschaust, der ist geboren 1812, gestorben 1870. Mhm. Und der hat in seiner Kindheit, das war so eine Art, auch so ein bisschen so ein statistischer Ausreißer, er hat von seinen ersten 9 Lebensjahren hat er 6-mal Schnee zu Weihnachten erlebt.
Ah.
Und der Winter von 1813, der war so kalt, dass sogar die Themse zugefroren ist. Ja?
Oh, da gibt's ja jedes Jahr eine Wette drauf, ob die Themse zufriert. Auch ganz schön. Habe ich auch schon mal mitgewettet. Also ich glaube, 1 Pfund habe ich gesetzt. Und wenn sie zugefroren wäre, hätte ich irgendwie 10.000 gewonnen oder so.
Also, ja, also
eine sehr extreme Quote.
Das war früher durchaus häufiger. Da gab es diese Frostjahrmärkte und alles. Und das muss durchaus nicht unbedingt Zufall gewesen sein, dass gerade in Dickens Kindheit diese weißen Weihnachten waren. Denn die Kindheit von Charles Dickens, die fiel in die Endphase des sogenannten Dalton-Minimums.
Mhm.
Was sagt?
Nee, nie gehört.
Ja,
also das ist die kleine Eiszeit?
Ja, die spielt auch mit rein. Also, es hat mit der Sonnenaktivität zu tun, das Dalton Minimum. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann mal erklären, was Sonnenaktivität ist, weil das vielleicht auch nicht verwechselt man gerne mit der Leuchtkraft der Sonne. Die Sonne leuchtet und das tut sie relativ gleichmäßig. Also, die Menge an Licht, die von der Sonne zu uns kommt, die ist relativ variiert, nur sehr, sehr wenig. Also, es gibt veränderliche Sterne, wo das wirklich dramatisch variiert, die wirklich dramatisch viel heller und schwächer werden. Unsere Sonne ist da sehr, sehr unkompliziert. Also, das ist relativ gleich. Was sich aber ändert, das ist die Aktivität der Sonne. Und da geht es um elektrische und magnetische Felder.
Mhm.
Denn die Sonne ist ja ein Plasma. Ja? Also das Material, aus dem die Sonne besteht, ist ein Plasma. Das heißt, die Atome
dort... Ein sehr, sehr heißes Gas, wo die Elektronen nicht mehr um die Atomkerne flitzen.
Genau, du hast es wieder ganz vereinfacht gesagt. Du hast halt da jede Menge Elektronen, negativ geladen und positiv geladene Atomkerne, die sich rumbewegen. Das heißt, du hast bewegte Ladungen. Bewegte Ladungen erzeugen ein magnetisches Feld und das magnetische Feld wiederum sagt den Ladungen, wie sie sich bewegen sollen. Das heißt, du hast da richtig so auf der Sonne so ein Wirrwarr aus elektrischen und magnetischen Feldern, das sich ständig ändert. Und will das jetzt nicht im Detail erklären, aber die Sonne hat halt das Magnetfeld der Erde, kennt man ja aus den Lehrbüchern, da hast du diesen Stabmagneten, der in der Erde drinsteckt und die Linien, die von Nordpol zur Südpol verlaufen.
Ja.
Das Magnetfeld, bis auf kleinere Variationen mal abgesehen, bleibt auch so, das Magnetfeld der Erde. Ja? Also das heißt, die Kompassnadeln zeigen halt immer Richtung Norden oder zum magnetischen Nordpol, der ändert sich zwar ein bisschen, aber im Wesentlichen verlaufen die Feldlinien halt immer vom Nordpol zum Südpol. Bei der Sonne ist das nicht so. Bei der Sonne, dadurch, dass eben das Material, das Magnetfeld der Sonne erzeugt, ständig in Bewegung ist, ändern sich auch die Magnetfeldlinien ständig. Das heißt, die Sonne fängt an als so mit so einem Magnetfeld, wie es eben die Erde hat, also eins vom Nordpol zum Südpol geht, aber dann bewegt sich das ganze Zeug, weil die Sonne ist ja kein Festkörper.
Mhm.
Ja, das heißt, die rotiert auch unterschiedlich schnell. Das heißt, Zeug am Äquator der Sonne rotiert mit einer anderen Geschwindigkeit als Zeug am Nordpol der Sonne.
Mhm.
Das heißt, du kriegst dann auch die Feldlinien, kannst du dir vorstellen, die werden im Laufe...
laufen nicht mehr gerade von Norden nach Süden, sondern werden abgelenkt sozusagen,
also genau,
verdrillt.
Genau, die werden dann auch im Laufe der Zeit, werden die halt quasi so aufgewickelt um die Sonne herum, sodass du dann am Ende dann keine Feldlinien mehr hast, die von Nord nach Süd verlaufen, sondern quasi parallel zum Äquator. Und dann wird das Ganze noch durch die kleinräumige Bewegung des Materials noch mehr durcheinander gebracht und so weiter, bis das dann richtiges so ein magnetisches Chaos hast. Und dann bricht das ganze Feld im Wesentlichen zusammen und baut sich wieder neu auf. Und so ein Zyklus dauert 11 Jahre. Das ist der Aktivitätszyklus der Sonne. Und in dieser Phase, wo du halt dann dieses chaotische Magnetfeld hast am Schluss, das ist die Phase, wo du dann auch sehr viele Sonnenflecken hast. Das sind Bereiche, ein Sonnenfleck ist ein Bereich, wo quasi das Magnetfeld verhindert oder stört das Material, das von unten aufsteigt. Du hast ja Konvektionsströme. Das heißt, heißes Material von weiter unten in der Sonne steigt nach oben und kühlt ab und sinkt wieder runter. Mhm. Und die Magnetfelder können das stören. Und wenn du jetzt eben so ein ungeordnetes Magnetfeld
hast. Warum können die das stören? Ach so, weil das Material jetzt nicht, weil das Material geladen ist und ja eigentlich nur ein Gas.
Genau. Okay. Das heißt, die können dann das stören, dass an diesen Punkten das Material aufsteigt und dann ist dann ein bisschen kühler. Mhm. Ja, da hat es dann irgendwie ein paar, bis 1000 Grad weniger oder sowas oder 2000 Grad
weniger. Das sind dann die Sonnenflecken.
Genau.
Ah.
Und die sind dann auch deswegen Maß für die Aktivität der Sonne. Und dann gibt es auch so, wenn die Magnetfelder dann extrem verdrillt sind, dann kann es quasi so Kurzschluss geben im Prinzip. Das heißt, dann schließen sich solche Feldlinien kurz, dann wird jede Menge Energie frei, dann kriegst du die Protuberanzen und koronalen Massenauswürfe und so weiter. Das heißt, das sind die ganzen Phänomene der Sonnenaktivität. Aktivität. Und diese Aktivität ändert sich eben in einem Rhythmus von 11 Jahren. Das ist mal die kurzfristige Periode. Es gibt aber auch, und wo die herkommt, weiß man noch nicht so genau, langfristige Perioden. Ja? Also es sind über diese 11-Jahresperiode viele andere längere Perioden überlagert. Mhm. Und wie die entstehen, das ist noch nicht ganz raus. Also es gibt da noch, es gibt da noch ein paar so andere Forschungen in letzter Zeit, wo man dann nämlich noch großräumige Plasmaströmungen im Inneren der Sonne irgendwie vermessen hat, die dann mit diesen längeren Zyklen zu tun haben. Aber das ist noch ein Ding, was noch nicht ganz wirklich erforscht ist. Und dieses Dalton-Minimum war eben ein so ein Minimum in zu einem längerfristigen Zyklus. Da gab es auch noch das Spörer-Minimum davor und das Maunder-Minimum, das vielleicht ein bisschen bekannter ist. Denn das Maunder-Minimum, das ist das, das mit der kleinen Eiszeit zusammenfällt.
Mhm.
Vor der kleinen
Eiszeit. Ist das auch Auslöser oder Treiber der kleinen Eiszeit oder ist das nur eine Korrelation bisher?
Da wollte ich noch gleich dazu kommen.
Oh, Entschuldigung.
Also, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist wirklich die Frage, um die es halt bei dem Thema häufig auch geht. Also wir wissen auch zum Beispiel, dass es gibt auch genauso wie es Minima gibt es auch Maxima. Ja? Also vorher gab es das sogenannte mittelalterliche Maximum. Das war die Zeit, wo halt die Durchschnittstemperatur durchaus viel größer war, so 1 bis 2 Grad höher als davor und danach. Und das war auch die Zeit, wo die Wikinger dann angefangen haben, Island und Grönland zu besiedeln, weil es eben da damals wirklich extrem, also für grönländische Verhältnisse extrem warm war. Und dann konnten die wirklich auch in Grönland irgendwie Landwirtschaft betreiben und so weiter und eben dort eine halbwegs sich am Leben erhaltende Kolonie auf Grönland aufbauen. Aber dann, wie gesagt, kam die kleine Eiszeit. Ja? Also die kleine Eiszeit ist ist nicht ganz genau abgegrenzt, wann das beginnt und wann es aufhört. Also es ist halt so hauptsächlich so 17. Jahrhundert, aber auch ein bisschen davor und danach.
Mhm.
Und so 15. bis 19., je nachdem, was man auch dazu nimmt. Und das war wirklich eine Zeit, wo es halt wirklich deutlich kälter war als sonst, wo halt dann eben regelmäßig die Themse zugefroren ist, wo die Kanäle in den Niederlanden alle zugefroren sind, wo es ständig, also da gab es auch das Jahr ohne Sommer, wo der Vulkan Tambora 1815 ausgebrochen ist.
Mhm.
Und das ist eben schon eine weitere Ursache für diese Abkühlung. Ja, also es gibt verschiedene Hinweise, also verschiedene Parameter, die halt für so eine Eiszeit eine Rolle spielen können, für so eine Mini-Eiszeit. Also einmal, das haben wir, glaube ich, früher schon mal besprochen, die Milankovitch-Zyklen, also die langfristigen Veränderungen in der Erdbahn, also dass die Bahn mehr oder weniger stark elliptisch wird und weniger stark geneigt wird und so weiter. Aha. Das sind so Jahrtausende dauernde Zyklen, die halt dann unter anderem eben für diese ganzen Eis- und Warmzeitzyklen verantwortlich sind. Und je nachdem, wie die gerade stehen, können die halt andere Effekte verstärken und abschwächen. Dann haben sich viele Leute schon wahnsinnig viele Gedanken gemacht, was da noch alles sein könnte. Also natürlich Vulkanausbrüche gab es zu der Zeit auch einige stärkere, die dann auch eine Rolle gespielt haben, weil du natürlich dann Staub und Schwefeldioxid in der Atmosphäre hast, das dann Sonnenstrahlung absorbiert. Und was ich noch interessant fand, war der Rückgang der Bevölkerung. Also die haben gesagt, wenn dann Bevölkerung, natürlich gab es durch diese Eiszeit auch Unmengen Hungersnöte. Ja,
ja.
Also waren halt viele Menschen verhungert. Und es kann da wieder so ein Rückkopplungseffekt sein. Dann haben gesagt, wenn die Bevölkerungszahlen sinken, dann kann sich der Wald wieder ausbreiten. Das hat er auch gemacht zu der Zeit in Europa. Das ist die mehr Bäume.
Das ist halt eine CO2-Senke.
verringern die CO2, dadurch kriegst du mit der Treibhauseffekt natürlich schwächer und das macht das Ganze nochmal kälter. Dann war auch der Golfstrom zur damaligen Zeit vielleicht ein bisschen schwächer als sonst, das heißt, du hast weniger warmes Meerwasser bekommen. Also es dürfte wirklich so ein Zusammenspiel von vielen Effekten gewesen sein und einer dieser Effekte ist dann eben auch die Sonnenaktivität, denn wie gesagt, du hast die Aktivität hat jetzt keinen wahnsinnig großen Einfluss auf die Menge an Sonnenlicht, die zu uns kommt, aber so ungefähr 10% oder sowas. Und wenn das aber gerade eben mit diesen ganzen anderen Faktoren zusammenspielt, wie es eben damals der Fall war, dann kann das dann eben durchaus noch so ein auslösender Faktor sein, der dann halt gerade so, das sind ja alles keine linearen Systeme, das ist ja alles irgendwie dynamisch, chaotisch und so weiter, dann kann das wirklich eben der Punkt sein, der halt dann gerade nochmal dazu führt, dass dann eben wirklich alles eben zur Eiszeit kommt. Und das war eben diese Phase, dieses Maunder-Minimum, das gerade in der Hochphase der kleinen Eiszeit stattfand, also 1645, 1715 ungefähr dem Bereich. Und das vermuten eben viele Forscher, dass es eben durchaus dann einen Einfluss hatte auf die kleine Eiszeit. Also auch unter anderem, es gibt dann wirklich so, je nachdem, wie man das dann noch interpretieren muss, es gibt wirklich Leute, die sagen, dass der 30-jährige Krieg dann auf das Maunder-Minimum oder die Eiszeit zurückzuführen ist, weil dann eben gerade auch die Missernten, war halt die Mitteleuropa, das damalige, also das, was heute Deutschland ist, war halt dann extrem betroffen und da gab es soziale Unruhen und so weiter. Also das hat durchaus...
Das erscheint mir etwas weit hergeholt mit dem 30-jährigen Krieg.
Ich meine, es gab natürlich politische Gründe dafür, aber es gibt halt, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Forscher das war, aber dass halt wirklich das Klima, die Klimaänderungen zumindest eine Rolle gespielt haben bei dem Auslösen des Kriegs. Also nicht die Rolle, aber zumindest halt weil halt die Lebens, durch die ganzen Hungersnöte, die Lebensbedingungen der Bevölkerung immer schlechter geworden sind und dann halt die sozialen Spannungen größer geworden sind. Aber gut, da gab es halt irgendwie noch auch politische Gründe auch, warum das so war. Aber das ist halt quasi, warum ich halt die Geschichte so mag, ist, dass halt du halt über diese Sonnenaktivität dann eben auf die Maunder und Dalton Minimum kommst, dann eben auf Charles Dickens Kindheit und dass quasi dieses Idealbild von der Schneeweihnacht, die wir so haben, quasi auf die Aktivität der Sonne zurückzuführen ist, was deswegen so schön ist, weil ja das Weihnachtsfest hat ja eigentlich, das Weihnachtsfest, das Datum mitten im Winter, hat ja eigentlich nichts mit Jesus und Christentum zu tun, ja, sondern das war halt ein Fest, das auf die römischen Feierlichkeiten zurückgeht, die man zu Ehren von Sol Invictus gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Und das haben sich quasi die Christen halt einfach unter dem Nagel gerissen, damit dass dieses Heidenfest dann quasi durch das christliche Fest überdeckt wird und haben halt ihr Christen-Weihnachtfest auf diese Feierlichkeiten von Sol Invictus zurückgeführt. Mhm. Und Sol Invictus ist der römische Sonnengott. Ja? Ah. Also da haben wir quasi die weißen Weihnachten, feiern wir da, wo früher das Fest des Sonnengottes gefeiert wurde und die Sonne, Aktivität in der Sonne ist das, was dafür gesorgt hat, dass wir unsere Idee von den weißen Weihnachten bekommen haben.
Romantischer geht's ja kaum, ne?
Genau, es sei denn, wir kommen jetzt noch vom weißen Weihnachten zum Stern vom Bethlehem.
Ja.
Was braucht man noch, wenn es noch wirklich
romantisch ist? Da gibt es ja auch, da gibt es doch, glaube ich, auch jede Menge Theorien, was das gewesen sein könnte. Oder zumindest gibt es jedes Mal den Versuch, irgendwelche Konstellationen verantwortlich zu machen oder zu rechtfertigen, dass das Ding tatsächlich existiert hat.
Ja, das ist halt.
Ist das sinnvoll oder ist das auch eher Wunschdenken von religiös verbrämten Wissenschaftlern?
Ja und ja, also es ist natürlich, ich meine, das ist halt auch der Stern von Bethlehem ist halt genauso wie die weiße Schneedecke das Idealbild der romantischen Weihnachten. Du hast halt die weiße Winterlandschaft und darüber diesen Weihnachtsstern, der aufgeht. Aber wenn du es mal wirklich rein wissenschaftlich betrachtest, dann ist die einzige Quelle, die wir für diesen Stern haben, sind im Prinzip zwei Zeilen in der Bibel.
Ja.
Da steht, ich habe es hier vor mir, als Jesus zur Zeit des König Herodots in Bethlehem und Judäa geboren worden war, kam ein Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Und das ist alles an konkreter Information, sofern man so einen Bibeltext als konkrete Information bezeichnen will, dass man über diesen Stern von Bethlehem hat.
Mhm.
Und da hat man natürlich, weil halt die Religion in den letzten 2000 Jahren, die christliche Religion, eine wahnsinnig große Rolle gespielt hat und sich auch wahnsinnig viele Wissenschaftler darüber probiert haben, quasi die Religion irgendwie zu rechtfertigen, gab es da eben unverhältnismäßig viel Theorien, die man normalerweise über so einen Halbsatz in einem Buch vermutlich nicht entwickeln würde. Also die klassische Darstellung ist ja die, also wenn du dir den Stern von Bethlehem vorstellst, wie stellst du ihn dir vor?
Gar nicht. Also weiß ich, wie ist die klassische Darstellung hier? Irgendein helles Licht oben am Himmel, was ja, Strahlen absondert.
Ja, okay, also die meisten Darstellungen, die schauen halt, du hast quasi richtig so ein helles Licht mit so einem Schweif hinten dran, ja.
Ach so, ein Komet.
Ja, also das ist das
stimmt,
Bild.
Stimmt.
Das ist das Bild, das klassische Bild, das ist von Giotto di Bodone, so ein Maler 1301 oder irgendwie Anfang des 14. Jahrhunderts hat er das gemalt. Das ist halt diese klassische Krippenszene, ja. Also halt wie die Krippe mit Jesus, Maria, Josef und dann Ochs und Esel und so weiter. Und oben drüber dieser helle Komet. Und vermutlich liegt es daran, dass der es als Komet gemalt hat, weil nämlich 1301 der hellische Komet wieder mal an der Erde vorbeigeflogen ist.
Ah, also so ein Effekt wie die UFO-Sichtungen, weil immer die UFO-Sichtungen oder die UFO-Berichte, die es gibt, sind ja auch immer irgendwie ein bisschen deckungsgleich zur Filmkunst, die gerade stattfindet, wenn diese Berichte stattfinden. Habe ich das jetzt richtig ausgedrückt?
Ja, das war früher. Früher gab es halt, früher waren halt die UFOs, waren früher halt irgendwie Hexen und Dämonen, ja, bevor die UFOs technisch geworden sind. Es gab halt immer schon irgendwelche Wesen, die vom Himmel kamen und uns irgendwie Gutes oder Böses wollten. Und heute sind es halt die Aliens, früher waren es die Hexen. Also das hängt sich immer am Zeigeist auf. Und damals hat Giotto di Bodone hat vermutlich sich eben von diesem hellischen Kometen, der damals vorbeikam, inspirieren lassen. Und da sein Gemälde halt dann irgendwie so zum Klassiker geworden ist, stellen wir uns halt dann diesen Weihnachtsstern, diesen Stern von Bethlehem auch gerne als Komet vor. Das ist aber relativ unwahrscheinlich. Also man weiß zwar, dass der hellische Komet im Jahr 12 oder 11, je nachdem, so genau kann man das nicht zurückrechnen, dass der auch da an den vorbeigeflogen ist, aber das passt halt nicht zum eigentlichen Geburtsdatum von Jesus. Also wenn man davon ausgeht, dass er tatsächlich irgendwann mal geboren wurde, dann irgendwann zwischen 7 und 4 vor Christus. Mhm. Das liegt halt irgendwie, dass der Kalender erst nachträglich gebastelt worden ist, dass da halt Fehler gemacht worden sind. Das heißt, eigentlich sollte unser Kalender sich auf die Geburt von Jesus beziehen. Das heißt, wenn man sagt, Jesus ist 7 vor Christus geboren, klingt es ein bisschen paradox, aber das liegt halt daran, dass der Kalender erst nachträglich, 300 Jahre nach der Geburt irgendwie gemacht worden ist und deswegen durcheinander ist. Aber alles, was man heute was die Historiker, Archäologen und so weiter halt wissen, ist, dass eben Jesus irgendwann so 7, 6, 5, 4 vor Christus geboren worden ist. Und da gab es eben keinen hellischen Kometen. Es kann natürlich sein, dass irgendein anderer Komet vorbeigeflogen ist. Allerdings hätte dann vermutlich auch irgendeine andere Quelle davon berichtet. Also es gibt ja auch, wir haben ja auch diverse andere Griechen, Römer, Chinesen und so weiter, die halt von Kometen berichtet haben. Und dann hätte man vermutlich außerhalb der Bibel auch noch eine Quelle gehabt, wenn das wirklich so ein beeindruckender Komet gewesen wäre. Und vor allem damals war ja die ganze Astronomie auch noch sehr astrologisch durchsetzt. Und Kometen waren immer Unheilsboten. Das heißt, es wäre seltsam, wenn jetzt dieser Unheilsbote Komet, was halt seine traditionelle Rolle damals war, wenn der jetzt plötzlich als positives Symbol für die Geburt des großen Königs der Welt irgendwie genommen worden wäre. Das heißt, es ist eher aus diesen Gründen unwahrscheinlich, dass es ein Komet gewesen ist.
Ja, mit Ironie hatten die es auch damals noch nicht so wahrscheinlich, ne?
Ja, vermutlich eher nicht. Mhm. Aber dann gab es Johannes Kepler, ja, der hat sich auch mit beschäftigt. Der hat gemeint, der Stern von Bethlehem wäre eine Supernova gewesen. Und das ist auch eine coole Geschichte, wie der da drauf gekommen ist.
Aber müsste man dann heute davon nicht noch Reste sehen auch?
Unter anderem. Aber die Idee, wie Kepler draufgekommen ist, ist ziemlich cool. Denn also Kepler hat ja 1604 eine Supernova beobachtet. Ja, also der hat halt einfach einen neuen Stern am Himmel gesehen, der vorher nicht da war. Wenn du schaut eine Supernova aus, also siehst du plötzlich einen Stern sehr, sehr hell aufleuchten oder halt dort am Himmel einen Stern, wo vorher keiner war und dann irgendwann wieder schwächer und verschwindet wieder. Mhm. Und das hat Kepler beobachtet 1604 und dem deswegen Nova genannt, also neuer Stern, obwohl eine Supernova ja eigentlich der Tod von einem Stern ist, also sein Ende. Kepler wusste es nicht, aber er hat davor beobachtet eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Das heißt, Konjunktion heißt, dass zwei Himmelskörper, zwei Planeten sich am Himmel scheinbar nahe kommen. Ja. Also halt, das ist ein perspektivischer Effekt, die kommen sich nicht wirklich nahe, sondern eben sie scheinen halt einfach, die bewegen sich halt so, wie sie sich bewegen. Und wenn wir von unserem beweglichen Beobachtungspunkt von der Erde aus, die bewegt sich ja auch, dann gerade eben in der richtigen Position sind, kommt es eben manchmal vor, dass zwei Planeten nahe am Himmel stehen. Mhm. Das ist eine Konjunktion. Und Kepler hat beobachtet, dass Jupiter und Saturn am Himmel sehr nahe standen und dann gab es kurz danach die Supernova 16-4, die er beobachtet hat. Und dann hat er auch gewusst, weil er natürlich auch mit Astrologie und so weiter sich die Planetenstände der vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende angesehen hat, hat er gewusst, dass eben auch zur Zeit von Christi Geburt auch eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn stattgefunden hat. Ja, das war im Jahr 7 vor Christus, gab es diese Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn. Mhm. Und Kepler hat gedacht, okay, jetzt waren Jupiter und Saturn nahe zusammen, gab eine Supernova. Damals waren Jupiter und Saturn nahe zusammen, muss es auch eine Supernova gegeben haben, weil er halt nicht gewusst hat, was eine Supernova ist und wie sie funktioniert. Heute wissen wir, dass es Unsinn ist, weil wo Jupiter und Saturn stehen, hat keine Auswirkungen drauf, ob irgendwo anders im Universum ein Stern explodiert oder nicht. Aber Kepler wusste das damals nicht und hat gedacht, okay, jedes Mal, wenn Jupiter und Saturn am Himmel nahe stehen, dann gibt es irgendwo eine Supernova, gibt's irgendwo, taucht irgendwo ein neuer Stern auf. Und das war seine These, dass das eben der Stern von Bethlehem eine Supernova war. Aber, wie du richtig gesagt hast, es müsste einen Überrest geben, den man beobachten könnte, also den Überrest von der Keplerschen Nova 16-4 kann man beobachten und auch einen Überrest, der eben damals vor 2000 Jahren stattgefunden hat, müsste man auch beobachten können. Und tut man aber nicht. Also das ist auch eher eine sehr, sehr seltsame, also nicht unbedingt eine plausible These. Dann gibt es noch die andere Geschichte, die, ich sage den Namen immer so gerne, der Wiener Astronom Konradin Ferrari d'Occhiepo herausgefunden hat. Das war noch, ich glaube, das war der Doktorvater von meinem Doktorvater in Wien. Mhm. Der hat sich im Jahr in den 60er Jahren eben eine Theorie ausgedacht, dass eben die Konjunktion selbst zwischen Jupiter und Saturn das war. Es ist eher so eine symbolische Geschichte. Ja? Also ja. Wenn du das astrologisch interpretierst, dann hast du, die haben sich, also damals gab es eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild Fische. Und Jupiter war so das Herrschersymbol und Saturn war unter anderem das Symbol für das jüdische Volk und das Sternbild der Fische stand für die Gegend, also für Palästina und so weiter. Und wenn du sagst, irgendwie der Herrscher trifft das jüdische Volk im Sternbild für Palästina und so weiter, dann kannst du es irgendwie astrologisch interpretieren, als dass der König der Juden eben in Palästina geboren wird. Und diese drei Weisen aus dem Morgenland, das sollen dann eben babylonische Astrologen gewesen sein, die diese Konjunktion beobachtet haben und dann gesagt haben, aha, wenn das hier aufscheinen, dann muss da irgendwo in Palästina der König der Juden geboren sein, da gehen wir mal hin und gucken mal nach. Das ist, wie gesagt, also erstens mal, wenn du quasi, erst macht es mal naturwissenschaftlich nur dann Sinn, wenn du es quasi als Nachhinein interpretierst, ja, also dass ja, die tatsächlich vorhergesagt haben, dass da der König, also wir wissen halt, dass Astrologie Unsinn ist, insofern stimmt das schon mal von der Hinsicht nicht. Aber natürlich kann es halt sein, dass sie das nachträglich so hininterpretiert haben, was Astrologen ja gerne machen. Aber auch dann ist es nicht wirklich besser, denn die Menschen haben zwar damals noch nicht so viel Ahnung gehabt von Astronomie wie wir heute, aber sie haben auf jeden Fall den Unterschied zwischen Stern und Planet gekannt. Ja? Sie haben gewusst, Sterne bewegen sich am Himmel nicht, Planeten bewegen sich am Himmel. Und im Originaltext vom Evangelium ist eben tatsächlich von einem Stern die Rede und nicht von Planeten. Das heißt, wenn es wirklich eine Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn gewesen wäre, mit dieser ganzen symbolischen Bedeutung, dann hätten die das vermutlich auch so aufgeschrieben, weil das wussten die damals schon, wie das so funktioniert. Außerdem gab es auch Keilschrifttafeln von Babyloniern, die halt tatsächlich berechnet haben, dass genau diese Konjunktion stattfindet. Ja, also die haben genau diese Konjunktion zu der Zeit auch schon berechnet. Da gibt es Keilschrifttafeln, wo man das nachlesen kann. Und da gibt es keinerlei Hinweise, dass die irgendeine tiefere Bedeutung gehabt hat damals für die Leute. Also die wahrscheinlichste These ist wirklich die du ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich, dass es einen Stern von Bethlehem gar nicht gegeben hat. Denn, wie gesagt, das der einzige Hinweis, den wir haben, sind eben diese Zeilen von aus der Bibel. Und die ist halt nun mal kein wissenschaftliches Paper. Also uns nur halt eine alte Geschichte halt im Wesentlichen. Ja. Und das Ding ist, vermutlich, also das ist jetzt das, was ich am plausibelsten halte und wo auch die meisten halbwegs objektiven Forscher am plausibelsten halten, vermutlich ist der Stern von Bethlehem eher sowas wie ein religiöses Statussymbol.
Religiöses Statussymbol.
Ja, denn das junge Christentum musste sich ja vor allem mit den Römern zoffen, ja, also das Römische Reich. Und im Jahr 44 vor Christus, da wissen wir alle aus den Asterix-Heften, war kurz nachdem Julius Caesar gestorben war. Der hat zu der Zeit gelebt und im Jahr 44 vor Christus gab es einen großen Himmel, den man am Himmel, großen Kometen, den man am Himmel über Italien wunderbar sehen konnte. Ja, und Julius Caesar ist erst kurz vorher gestorben. Und die Römer haben damals behauptet, dass eben der Komet, den man da sehen konnte, dass der eben Caesars göttliche Seele ist, die du jetzt am Himmel sehen kannst. Mhm. Und es gab tatsächlich eine Zeit lang so eine Art julianische Religion, ja, wo Caesar dann als Gott verehrt wurde. Und man hat bei so einem Tempel tatsächlich so einen Kometen verehrt. Ich kann hier wieder mal schön zitieren, das ist von Plinius aus der Naturalis Historia. Da schreibt er, nur an einem einzigen Ort der Erde, nämlich in Rom, wird ein Komet in einem Tempel verehrt, weil ihn der Divus Augustus als sehr günstiges Zeichen für sich erklärte. Er trat nämlich zu Beginn seiner Regierung in Erscheinung während der Spiele, die er zu Ehren der Venus Genetrix kurz nach dem Tod seines Vaters Caesar abhielt. Mit folgenden Worten äußert er darüber seine Freude. Gerade an den Tagen meiner Spiele wurde ein Haarstern 7 Tage lang am nördlichen Himmel, am nördlichen Teil des Himmels erblickt. Er ging um die 11. Tagesstunde auf und so weiter und so fort. Das Volk glaubte, durch diesen Stern werde die Aufnahme der Seele Caesars unter die unsterblichen Götter angezeigt. Um dessen Willen wurde dieses Sternzeichen am Abbild seines Kopfes angebracht, das später auf dem Forum geweiht wurde. So sprach er sich öffentlich aus. In seinem Inneren aber war er mit Freude überzeugt, dass der Stern für ihn aufgegangen sei und dass er mit ihm aufgehe, und zwar, wenn wir die Wahrheit sagen wollen, zum Heile der Welt. Ja, also da war quasi dieser große Herrscher Caesar ist gestorben, hat jetzt irgendwie sein Symbol am Himmel, das ist jetzt unter die Götter aufgestiegen, der Gott zum Heil der Welt und so weiter. Und dann, wenn man es jetzt quasi so vereinfacht sagen will, dann kann es halt durchaus sein, dass Matthäus, der hat das Evangelium auch erst später geschrieben, lange nach der Zeit, dass er gesagt hat, okay, wenn jetzt hier dieser Caesar-Gott seinen eigenen Kometen hat, dann braucht unser Gott auch seinen eigenen Kometen, seinen eigenen Stern am Himmel. Und dass halt der Stern von Bethlehem tatsächlich einfach nur so ein religiöses Statussymbol ist, weil eben Caesar hatte einen, Jesus braucht auch einen Stern am Himmel, und deswegen schreiben wir da rein ins Evangelium, der Geburt des Königs der Welt wurde von einem Stern angezeigt. Und das halte ich noch am plausibelsten.
Genau, ich wollte gerade sagen, das klingt am plausibelsten, genau, also wesentlich plausibler jedenfalls, als da war wirklich ein Stern.
Ja, also ja, der Stern von Bethlehem ist quasi so der Mercedes-Stern unter der Mercedes-Stern der Theologie.
Lass das mal nicht die Theologen hören.
Ja, die hören hier nicht zu, oder? Hören die zu?
Weiß ich gar nicht.
Theologen.
Ja doch, Theologen hören sich sowas, glaube ich, immer ganz gerne an, um sich davon abzugrenzen.
Okay, dann können Sie sich, haben Sie jetzt genug Material, um sich abzugrenzen.
Also, gehen wir eigentlich in die Kirche, um uns abzugrenzen? Nee, ich nicht. Gehst du in die Kirche? So Weihnachten oder so?
Nee, das letzte Mal war ich in der Kirche, als meine Nichte getauft wurde. Da habe ich sogar irgendwie so eine Fürbitte gesprochen oder sowas. Mhm. Aber wenn halt, ja, wenn halt die Eltern ihn taufen lassen wollen, dann ist halt deren Sache. Da muss ich mir jetzt auch nicht irgendwie großes Theater machen. Das ist, aber normalerweise sonst gehe ich nicht in die Kirche. Also, nee, ich bin nicht gläubig. Warum? Ich gehe auch nicht zum Schützenverein, wenn ich da nicht rumschießen will. Oder zum Kaninchenzüchterverein, wenn ich keine Kaninchen züchte. Also gehe ich auch nicht in die Kirche, weil ich gucke sie mir, wenn ich irgendwo unterwegs bin, gucke ich mir halt Kirchen an, wenn sie interessant sonst irgendwie.
Ja, sogar aus kulturhistorischen Gründen.
Jetzt. Aber jetzt irgendwie, um an den Ritualen teilzunehmen, nee. Also wie gesagt, das sind nicht meine Rituale, also dann muss ich da auch nicht teilnehmen dran. Nee.
Was haben wir noch? Den Baum?
Ja, der Baum, da komme ich dazu.
Hast du noch eine Baumgeschichte? Ach, schön.
Ich habe auch Baumgeschichten. Herrlich. Zuerst, wenn wir gerade Rituale sind, ja. Eines der Rituale ist ja Weihnachtslieder. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz wissenschaftlich, aber es ist interessant. Mhm. Du kennst vielleicht das Lied O Tannenbaum, ja?
Ja.
Kennst du das Lied, die halboffizielle Hymne der britischen Labour-Partei?
Nee.
Die heißt The Red Flag, die rote Fahne. Mhm. Also und, der Text, der ist wirklich wunderschön, richtig, ist ein altes, schönes sozialistisches Kampflied. The People's Flag is deepest red, it's shrouded of our martyred dead. And ere the limbs grew stiff and cold, their heart's blood dyed its every fold. Also das Blut der Märtyrer hat die Fahne blutrot gefärbt.
Ei, ei, ei.
Und dann irgendwie hier, also sie heben, then raise the scarlet standard high, within its shade we'll live and die. So cowards flinch and traitors sneer, we'll keep the red flag flying here. Also halt so so klassisches halt Weihnachtslied. Mhm. Also sozialistisches Arbeitslied, wollte ich sagen.
Sozialistisches Arbeiter-Weihnachtslied.
Aber das Ding ist, also die Melodie von der Red Flag ist die Melodie von O Tannenbaum. Das heißt, man singt dieses Lied zur Melodie von O Tannenbaum. Weil nämlich die Melodie, keine Ahnung, die ist halt eine Melodie, die war anscheinend irgendwie die erste Melodie da und irgendwann hat man einer halt den Text von O Tannenbaum dazu geschrieben und in Großbritannien hat halt irgendwer mal den Text von Die Rote Fahne geschrieben und das singen die halt wirklich in England teilweise immer noch. Man kann sich das auch auf YouTube anhören, gibt schöne, von nämlichen sozialistischen Arbeiterchören und so weiter, das Lied. Also für alle die immer schimpfen, Weihnachten, böses Kommerzfest und so weiter, die können unter dem Weihnachtsbaum dann hier
genau, die rote Fahne hochhalten.
Und dann die Red Flag singen, genau.
Genau, und noch irgendwie das Lied vom roten Wedding hinten dran, das ist doch alles. Genau. Dann geht das auch.
Aber es
ist
schön.
Also, dann hast auch, dann, das korrespondiert dann auch schön mit dem Weihnachtsmann, also mit diesem roten Coca-Cola-Typen.
Genau. Ja, also wer keine Lust hat auf den immer gleichen Tannenbaum, der singt halt dieses Mal sozialistische Arbeiterlieder unter dem Weihnachtsbaum. Aber du wolltest was über die Wissenschaft des Weihnachtsbaums hören.
Genau.
Da gibt's eine wunderbare Arbeit, gerade kürzlich erschienen, von der Universität von Sheffield. Mhm. Und zwar geht's da um Trigonometry. Also Trigonometrie, aber auf Englisch geschrieben mit Doppel-E, also Tree.
Baumgonomität.
Genau. Und da haben halt Wissenschaftler, vermute ich mal, also ich bin mir diesen ganzen Technik nicht so sicher.
Ja, sicher, die Wissenschaft hat festgestellt,
das wissen wir ja. Also das sind Mathematikstudenten, also eine Mathematikgruppe, die heißt SAMS, S-U-M-S, ich schaue gerade, für was SAMS steht, außer das bescheuertes Akronym. Egal, irgendwelche Mathematiker von Uni Sheffield, ja, haben eine Formel entwickelt, wie man den perfekten Weihnachtsbaum schmückt, also wie man den Weihnachtsbaum perfekt schmückt. Sagen wir so, dass du halt wirklich, dass halt das Verhältnis von Weihnachtslichtern, Lametta und Weihnachtskugeln absolut optimal ist.
Ja.
Und da gibt's auch, da kann man dann verlinken, gibt's auch einen Online-Rechner, wo du eingibst, wie hoch der Baum ist, und dann gibt's so also die Zahl der Weihnachtskugeln, die du draufhängen musst, entspricht der Wurzel aus 17 geteilt durch 20 mal der Baumhöhe in Zentimeter. Mhm. Und die Länge von Lametta ist irgendwie 13 mal Pi mal irgendwas, was ich gerade nicht lesen kann, weil die Schrift zu klein ist, geteilt durch 8 und so weiter. Die Länge der Lichterkette ist Pi mal die Zentimeterhöhe und so weiter. Der Stern auf der Spitze oben entspricht der Baumhöhe geteilt durch 10 und so weiter. Und das kannst du halt irgendwie eingeben. Und ich erzähle es deswegen nicht, weil es so eine wunderbare wissenschaftliche Leistung ist, sondern weil ich wissen wollte, ob jemand aus der Hörerschaft oder du vielleicht schon mal von diesem Phänomen der, ich nenne es mal, Werbeformeln gehört hast.
Phänomen der Werbeformeln? Ja. Nee.
Also ich weiß nicht, ob das der offizielle Ausdruck ist, aber es hat Ben Goldacre in seinem ersten Buch, Bad Science,
ja.
Das kennst, ist schon einige Jahre erschienen, 5, 6, 7, 8 Jahre her, mhm. Wo halt über die ganze, Ben Goldacre ist so britischer, hat nämlich Medizin studiert und ist auch irgendwie Medizinjournalist.
So aus der Skeptiker-Ecke.
Genau. Mhm. Und hat halt Bücher geschrieben, halt auch über Pseudowissenschaft, aber eben auch beschäftigt sich auch generell mit allem, was halt so im Gesundheitswesen schiefläuft. Also sein aktuelles Buch ist irgendwie Bad Pharma, da geht es halt allgemein um die Pharmaindustrie und was da so schiefläuft. Und der hat eben in seinem ersten Buch beschrieben, dass er eben ab und zu mal immer Anfragen kriegt, zum Beispiel von irgendeiner Kosmetikfirma, die sagt, ja, wir haben hier irgendwie, wir würden gern die perfekte Formel, die Formel für das perfekte Lächeln veröffentlichen und könnten sich da nicht irgendwie mal, wir hätten gerne, dass irgendwie unsere Werbeträgerin, Frau Schauspielerin so und so das perfekte Lächeln hat und ja. Könnten sie da nicht irgendwie eine Formel entwickeln, wo das dann irgendwie rauskommt und so oder das ist anscheinend zumindest in Großbritannien dürfte es durchaus üblich sein, dass halt da immer wieder solche Formeln irgendwo veröffentlicht werden. Mhm. Gibt es ja teilweise auch immer die Formel für das für den perfekten Hintern oder die Formel für das,
stimmt, irgendwas.
Ja. Also, sowas gibt es auch bei uns ab und zu in den Zeitungen, ja. Aber da dürfte es tatsächlich noch häufiger sein. Und das hat eben Goldacre in seinem Buch einige Fälle beschrieben, die eben ihm zugeschickt worden sind und er es natürlich alle abgelehnt hat. Aber dann halt immer später in irgendwelchen Zeitungen gelesen hat, dass eben der Mathematiker so und so von der Uni so und so hat die Formel für den perfekten Hintern entwickelt und das wurde dann veröffentlicht und halt immer im Prinzip so als versteckte PR für irgendeine Firma, die das in Auftrag gegeben hat. Also in dem Fall ist es vermutlich eher mit dem Weihnachtsbaum, ist es halt einfach irgendwie noch eine PR-Maßnahme von dem
vom Weihnachtsbaumverband.
Also das ist vermutlich wirklich einfach nur, damit das Mathematikinstitut da noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht. Aber es ist halt schon, vielleicht hat jemand aus der Hörerschaft schon solche Erfahrungen gemacht, dass halt da wirklich irgendwie solche Formeln quasi von der Industrie irgendwie in Auftrag gegeben werden. Aber vielleicht ist auch einfach das deutsche Publikum, vielleicht denkt man sich da eher, man beschreckt, dass man irgendwie die potenziellen Kunden mit Formeln eher abschreckt als...
Ja, das ist Statistik hat der Deutsche nicht so gern, der hat es lieber mit Glauben. Ne?
Aber es fand ich einfach cool, dass halt irgendwie, es gibt anscheinend wirklich, ich habe mal eine Zeit lang recherchiert, da wollte ich mal irgendwie so ein Buch oder eine Serie draus machen, halt über absurde Formeln. Also da gibt es wirklich wie die Formeln für die optimale Treppenstufenteppichlänge oder irgendwie sowas. Also da gibt es wirklich absurdeste Formeln und meistens sind die halt tatsächlich irgendwo mit irgendwelchen unlauteren Motiven verbunden, wenn du dann weit genug nachforscht. Also das ist der Schwarzmarkt der Formel.
Formel schwarz, genau, ja. Da kann man dann immer Gerd Gigerenzer empfehlen, der ja cool. Bücher schreibt darüber, wie man mit Statistik umgeht, damit man sich nicht selbst mit Statistik verarscht. Ich glaube, das passt da irgendwie ganz gut hin.
Gab es nicht vor kurzem, hat er nicht vor kurzem ein neues Buch rausgebracht?
Risiko, glaube ich, hieß das, ne? Also,
ich glaube, ich habe es immer gesehen, ich habe es nicht gelesen.
Dem geht's halt wirklich immer um Risiko. Wir haben ja das große Problem, in so einer Gesellschaft zu leben, die mit diesem FUD, also mit Fear, Uncertainty and Doubt versucht wird, den Menschen Dinge zu verkaufen, sei es Gegenstände oder Versicherungen oder Ideologien. Und Gigerenzer schreibt halt dagegen an und sagt, nee, das Gehirn ist nicht in der Lage, intuitiv eine Risikobewertung vorzunehmen, sondern das Gehirn wird immer Unsinn erzählen, wenn es Intuition oder wenn es intuitiv Risiken bewerten soll. Und er erklärt halt, wie man Statistiken richtig liest, zum Beispiel. Und sowas. Also sowas wie, wenn alle so denken würden, wie Gigerenzer aufgeschrieben hat, dass man denken muss, um eine Realitätsbewertung vorzunehmen, würde sowas wie Pegida nicht existieren. Beziehungsweise könnten die nicht diese Parolen skandieren, sondern müssten Ausländer raussagen, was sie ja eigentlich auch meinen.
Ja, und vor allem würden die dann, wenn die sich wirklich ein bisschen Gedanken über Schiste gemacht hätten, dann würden die ja merken, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, mit 4000 Moslems in ganz Dresden oder Sachsen, dass da halt irgendwie die Gefahr der Übernahme des Abendlands durch das Morgenland jetzt nicht unbedingt so höchstwahrscheinlich ist. Also,
ja, Idee ist ja, während den Anfängen. Ne? Das ist so. Ja so. Wir haben so wenig und das soll auch so bleiben. Das ist halt so die,
Ja, aber wir haben auch eine fröhliche Weihnachtssendung. Wir reden nicht über
fröhliche Weihnachtssendung. Fröhliche Weihnachtssendung. Wo waren wir denn? Achso, wir haben den Baum. Kekse. Ja. Haben wir Kekse?
Ich habe nicht Kekse, ich hätte Essen.
Essen, okay, da könnte ich mit leben. Es gab mal vor Jahren, sehr schön, ich glaube, das war sogar auch Ranga Yogeshwar, der das gemacht hat. War das Yogeshwar oder war das Helge Haas? Den Weihnachtsmagen. Es stand halt im Fernsehen, hat dann so eine riesige Glasschüssel gehabt, also wie so ein Aquarium, weißt du, wie nennt man das denn? Nicht Glasschüssel, so ein riesengroßes, bauchiges Glas, also wirklich groß.
Goldfischglas.
So ein Goldfischglas in riesig, genau. Und hat gesagt, so, und jetzt zeige ich Ihnen, was Weihnachten im Magen passiert. Und hat dann da Salzsäure reingeschüttet, also so, ne, ist die Magensäurekonzentration. Und hat dann gesagt, so, dann essen wir ein bisschen, also morgens gibt's dann hier lecker Rührei und schmiss dann alles da rein. Und noch was Gans und Klöße und hier noch ein Bier und alles in diese Salzsäure. Und irgendwann brodelte da so eine lila Brühe mit Stückchen und Fäden und so. Das war ein bisschen eklig.
Ja, ich glaube, ich will auch nicht wissen, was in meinem Magen passiert. Also egal, ob Weihnachten oder nicht.
Stimmt.
Also es ist einfach vermutlich normalerweise
auch nicht. Man muss nicht alles wissen.
Genau. Aber wie gesagt, wenn es um die Physik des Essens geht, dann kann ich ja immer sehr die Science Buster empfehlen und vor allem dem Werner Gruber. Der hat auch ein ganzes wissenschaftliches Kochbuch geschrieben und hat auch immer in seinen Shows immer jede Menge quasi das Kochen wissenschaftlich erforscht. Und unter anderem hat er eben die Formel entwickelt, wieder auch so eine absurde Formel, nur in dem Fall ist es eben nicht gesponsert, die Formel für die optimale Bratdauer einer Weihnachtsgans.
Ach du.
Denn da musst du halt wirklich gesagt, also erstmal hast du bei der Weihnachtsgans, hängt es davon ab, dass die Innentemperatur, du musst unterscheiden zwischen der Temperatur vom Backofen und der Temperatur, die die Gans innen drin hat. Mhm. Ja, und die sollte innen drin, sollte die ungefähr 70, 80 Grad haben, weil dann fängt das Eiweiß da an zu gerinnen und das Kollagen, also das, was hier dieses Kollagen ist und das, was die Fleischfasern umhüllt. Und wenn Kollagen da ist, dann wird das Fleisch zäh. Ja, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel auch freilaufende Gänse nicht ganz so ein bisschen zäher schmecken tendenziell als irgendwelche anderen, weil die halt ständig sportlich rumlaufen und dann eben mehr Kollagen um die Fasern haben. Und die muss dann ein bisschen entsprechend länger braten, damit das Kollagen dann auch zerfallen kann und sich auflösen kann. Wenn du es zu hoch machst, allerdings, dann fangen diese Kollagenfasern an, sich zusammenzuziehen. Und dann wird die ganz trocken. Ja, also das ist auch nicht gut. Mhm. Das heißt, du musst ein bisschen die Innentemperatur optimal haben. Und jetzt, wie macht man, wie es die Physiker so machen? Wir nehmen an, die Gans sei eine Kugel in erster Näherung. Also bei der Gans kommt es noch fast hin. Also.
Topografisch ist die Gans eine Kugel, ja?
Genau. Gut. Und dann kannst du eben eine Formel aufstellen zwischen dem Radius und dem Gewicht des Tieres, logischerweise. Also das ist relativ simpel. Und kannst dann eben tatsächlich aus dem Gewicht der Gans die Brattemperatur bestimmen. Mhm. Das Problem ist, du hast da noch eine Materialkonstante drin, die ein bisschen kompliziert auszurechnen ist. Also das sind irgendwie für eine normale Gans irgendwie 0,0008526 Kilogramm hoch ein Drittel durch Minuten hoch einhalb Celsius ist diese Materialkonstante. Und dann, also ich lese die Formel jetzt nicht vor, aber du kannst hier dann musst dann einfach nur noch das Gewicht der Gans kennen und dann deine Backrohrtemperatur. Und dann hast du zum Beispiel irgendwie eine Gans von, ich weiß nicht, was hat so eine typische Gans, die man in Weihnachten isst? Ich esse Gänse. Wir haben eine 3 Kilo Gans. Ja, dann bestimmt, braucht die bei 220 Grad im Backrohr 136 Minuten, damit die durch ist. Und kann man auch verlinken, die Tabelle, ja, so eine 6 Kilo Gans bei 200 Grad braucht 291 Minuten und so weiter. Und dann hast du wirklich eben die optimale Innentemperatur. Kannst du natürlich irgendwie früher, also es gab ja immer diese Faustregel, noch irgendwie eine Stunde Bratdauer pro Kilogramm. Die ist aber halt wie alles eine alte Faustregel und das Problem war, dass früher halt die Öfen noch nicht so heiß waren und die Gänse alle frei rumgelaufen sind. Das heißt, wenn du die heute noch anwendest, dann werden die die Weihnachtsgänse eher zäh, ja, mit der, der alten Bauernregel. Was ist die Bauernregel des Wetter? Wie heißt denn das? Wenn es keine Bauernregel ist, aber trotzdem alt.
Bauernregel, Binsenweisheit, nee.
Ja, Muttis Wissen, Muttis Küchen, ja, Wissen, keine Ahnung.
Verdammt.
Wie auch immer, es ist auf jeden Fall, die Physik hat gezeigt, dass es sowieso schon obsolet ist. Also bitte lieber die Formel mit der Materialkonstante verwenden, die ist genauer.
Materialkonstante.
Ja. Das Problem ist, haben wir schon gesagt, wenn du dann irgendwie, damit wir mal aktuelle Forschung mit reinbekommen, vor kurzem, vor 2 Tagen erschienen, was passiert, wenn man sich Weihnachten vollstopft mit Essen? Dann hast du erstmal den ekligen Weihnachtsmagen, von dem du gesprochen hast.
Ja.
Aber es gibt eine Forscher, Wissenschaftler aus Leipzig haben herausgefunden, wer dick ist, wird doof.
Ja.
Also das wäre so quasi die Schlagzeile, die Bild dann drüber schreiben würde. Mhm. Die offizielle Arbeit sagt eben, dass Strukturen im Frontallappen des Gehirns altern bei Übergewicht vorzeitig und verlangsamen dadurch die Weiterleitung von Signalen. Also die haben Frauen untersucht, mit verschiedenen zwischen Normalgewicht und bis Übergewicht. Also es waren nur 21. Ich habe nochmal in der Arbeit nachgeschaut. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt da sich auswirkt, aber zumindest 21 Frauen haben sie untersucht und haben dann mit MRI und so weiter alles geschaut, was passiert, quasi wie das Gehirn bei den übergewichtigen Probandinnen ausgesehen hat und bei den normalgewichtigen. Und die Gehirnstruktur, die sie da gemessen haben, hat bei den übergewichtigen Probandinnen denen von älteren Menschen, also älter als die jeweils waren, geähnelt. Das heißt, anscheinend hat das mit den Myelinmänteln zu tun. Das ist das Zeug, was um die Nervenstränge rundherum ist, quasi die Isolierung der Nervenbahnen. Mhm. Und die nimmt im Alter ab. Ja, also deswegen, das ist ganz normal, also je älter du wirst, desto schwächer wird dein Myelinmantel und dann werden die Signale nicht mehr so schnell übertragen. Deswegen denkst du im Alter halt dann teilweise manchmal ein bisschen langsam und bist halt auch ein bisschen langsamer. Also halt ganz normal, wie es halt so ist, wenn man alt wird. Also vermute ich mal, ich bin es noch nicht so, aber das ist halt die normale Alterungsprozess.
Ich fühle mich manchmal alt, aber ja. Hm.
Und die haben jetzt gezeigt, anscheinend vom Max-Planck-Institut für irgendwas, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Mhm. Die haben jetzt anscheinend gezeigt, dass eben das auch bei Übergewicht passieren kann. Ja, also sie sagen hier, es ist eine Interpretation dieser Ergebnisse, also nicht jetzt kein konkretes Ergebnis, aber eine mögliche Interpretation, dass eben auch Übergewicht dazu führt, dass dieser Myelinmantel irgendwie abfällt, dass die Signalübertragung gestört wird und dass deswegen sich auch durch Übergewicht die Denk- und Handlungsprozesse verändern können.
Ja.
Was dann wieder Auswirkungen hat auf mögliche Diäten oder halt
ja.
Strukturen, das ist quasi halt wirklich wenn du quasi das Essverhalten kontrollieren willst oder abnehmen willst, dass du dann tatsächlich auch, das war vorher schon klar, dass es eine Bedeutung spielt, aber dass es wirklich wichtig ist, auch aus neurologischen Gründen, das Ganze irgendwie psychologisch, Verhaltenstraining und so weiter mit einzubeziehen, weil sich eben durch Übergewicht auch dein Verhalten ändert.
Ja.
Und das fand ich eine sehr interessante Arbeit. Also wenn ihr quasi, ja?
Ich habe gerade mit einem Diabetesforscher gesprochen, Diabetes- und Fettsuchtforscher. Der hat auch ein paar ganz interessante Sachen. Gibt es dann im, ich weiß gar nicht, wann ist das denn? Am 2. Januar veröffentlichen wir die im Resonator. Der hat auch was ganz Tolles erzählt, wie da noch mehr so Regelmechanismen funktionieren. Also dass das Verdauungssystem Hormone ans Gehirn schickt und da dann wiederum Schalter umgelegt werden, die dem Verdauungssystem sagen, dass der Magen nicht mehr so laut knurren soll. Also wo dann der Hunger auf einmal ausgeschaltet wird, weil der Magen sagt, er will jetzt weniger Hunger haben und sowas. Also das ist ein sehr spannendes Ding. Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, passt schon. Es ist ja, muss ja nicht die ganze Zeit.
Oh, du hast ja gesagt, ich soll mich nicht vorbereiten, habe ich auch nicht gemacht.
Ja, also ich hätte jetzt noch Geschichten über die Wissenschaft von Weihnachtskarten.
Weihnachtskarten?
Über die Frage, ob alle Schneeflocken gleich sind und was über...
Sind alle Schneeflocken gleich? Nee, ne? Jede Schneeflocke ist anders, habe ich mal gehört.
Ja, das ist halt die große Frage. Also diese Geschichte, dass keine Schneeflocke der anderen gleicht, die stammt von Wilson Bentley oder Wilson Snowflake Bentley. Das ist eine coole Sache. Also wenn du irgendwas so tolle Bilder, also sprich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bilder siehst von Schneeflocken, die stammen höchstwahrscheinlich von diesem Wilson Bentley. Denn das Ding ist, also Schneeflocken lassen sich ja tendenziell eher schwer fotografieren im Detail, weil die schmelzen, irgendwo rumliegen. Und der war eben, war nur Farmer, aber hat immer so ein bisschen auch Fotografie, mit Fotografie damals beschäftigt. Das war so Anfang, also hat gelebt zwischen 1865 und 1931 und war der Erste, dem es wirklich gelungen ist, vernünftige Bilder von Schneeflocken zu machen. Ja, also er hat wirklich irgendwie auf schwarzen Samt aufgefangen draußen bei irgendwie ganz tiefen Temperaturen und dann, also hat sie wirklich wahnsinnig viel technisch viel ausdenken müssen und Mühe gegeben, um Schneeflocken zu fotografieren und hat dann eben wunderbare Bilder gemacht, irgendwie bei Wikipedia sind ein paar drin und so, also die kann man fast überall sehen. Und von ihm stammt eben der Ausspruch, dass eben wirklich keine Schneeflocke der anderen gleicht, weil der eben so wahnsinnig viele Formen gesehen hat. Und dann gab es, in den 90er Jahren, ich weiß es gar nicht, irgendwann, vor noch nicht allzu langer Zeit, gab es eine Wissenschaftlerin, Nancy Knight hieß die, die war vom National Center for Atmospheric Research und die hat Bilder von zwei Schneeflocken veröffentlicht, die gleich ausgesehen haben. Ja, also sie hat quasi zwei identische Schneeflocken entdeckt.
Und ihn damit widerlegt.
Ja, nein, das ist halt die Frage. Das Problem ist, du kannst nicht wirklich sagen, ob alle Schneeflocken identisch sind oder nicht, weil du zuerst exakt definieren musst, was ist eine Schneeflocke. Das ist das Problem. Das heißt, Schneeflocke fängt ja davon an, dass du im Prinzip erstmal hast du irgendwie 2, 3, 4, 5 Wassermoleküle, die irgendwie zusammenhängen. Ja, und auf dem Level, wo sie noch so wirklich mikroskopisch klein sind, also fast submikroskopisch klein sind, da kannst du natürlich Schneeflocken finden, die gleich ausschauen. Genauso, wenn Schneeflocken dann schon, wenn du das quasi nicht so frisch fallenden Schnee hast, sondern irgendwie Zeug, das schon ewig lang rumliegt und wo halt dann das alles schon komprimiert ist, dann schauen die auch alle im Wesentlichen gleich aus. Aber die klassische Schneeflocke, also wirklich dieses sternförmige Dingens, was man da immer alles so sieht, die sind tatsächlich, das ist sehr unwahrscheinlich, welche zu finden, die gleich sind, weil die dann eben, je nachdem, wie die kristallieren, da gibt es halt immer Unregelmäßigkeiten in den Kristallen und so weiter und dann wachsen die halt alle komplett unterschiedlich. Und du kannst dann zwar natürlich, wie es dieser Nancy Knight gemacht hat, wenn du lange suchst, findest du vielleicht die bei einem gewissen Vergrößerungslevel gleich aussehen. Wenn du vermutlich mit dem Mikroskop nochmal eine Stufe höher drehst, dann wirst du schon wieder Unterschiede feststellen. Ja? Also je nachdem, wie du definierst, was ist eine Schneeflocke, kannst du sagen, sie sind gleich oder sie sind nicht gleich.
Ja, Wissenschaft ist kalt und unromantisch, ich sag's dir.
Genau. Ja, das wird dann noch schlimmer, wenn wir zur Wissenschaft der Weihnachtskarte kommen.
Ach je. Ich hatte mal eine schöne Weihnachtskarte, die habe ich in einer Galerie in Köln gefunden. Da stand drauf, fröhliche Weihnachtskarten und ein glückliches neues Jahr.
Ja,
fand ich irgendwie eine ganz nette Karte.
Ich wünsche auch allen fröhliche Weihnachtskarten. Ja. Ne?
Wie ist denn die Wissenschaft der Weihnachtskarten?
Ja, das Ding ist, da gibt es tatsächlich eine Facharbeit. Die hat vom Peter Bartel vom Astronomischen Institut Universität Groningen, Santa and the Moon heißt die, und hat da Geschenkspapier und Bücher untersucht und auch Weihnachtskarten, glaube ich, oder was, Bücher weiß ich nicht mehr genau. Die Frage ist, es geht um den Mond. Ja, also wir sind wieder bei den typisch klassischen romantischen Weihnachten. Da hast du eine Szene, so schneebedeckte Landschaft, Abendstimmung oder scheinbare Abendstimmung, sieht es aus, ist auf jeden Fall dunkel und am Himmel steht ein Mond. Und meistens ist es kein Vollmond und auch kein Neumond, den sieht man nicht, sondern eben ein Halbmond. Ja. Und weißt du, wie man zunehmenden von abnehmenden Mond unterscheiden kann?
Ein A formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hätte.
Das stimmt.
Das ist eine sehr deutsche Herangehensweise. Also in der alten, altdeutschen Schrift ist der abnehmende Mond, und das geht auch sogar heute noch, der abnehmende Mond hat einen Bauch links, wie ein A, wie der Buchstabe A, wenn man ihn schreibt in Schreibschrift.
Ja, das Ding ist halt, dass diese Schrift halt kein Mensch verwendet, darum ist die Regel relativ sinnlos mittlerweile.
Auch wieso, das normale kleine A? Also das normale kleine A sieht ja genauso aus wie der abnehmende Mond. Also, du hast halt den Strich auf der rechten Seite, also da so also im Grunde... Die Sichel auf der rechten Seite und den Bauch auf der linken Seite.
Also es gibt eine wesentlich einfachere Methode.
Oh, um das noch einfacher, okay.
Ja, und zwar, wenn du den Mond in der ersten Nachthälfte siehst, dann ist es ein zunehmender Mond. Und wenn du ihn in der zweiten Nachthälfte siehst, ist es ein abnehmender Mond. Wahrscheinlich habe ich es jetzt falsch gesagt.
Siehst du? Ein A formierend und ein Z, das keiner groß zu denken hat.
Nein, also der Mond, der das Problem ist, also diese Geschichte, man kann das wunderbar erklären, allerdings ist es halt ein Thema, die für den Podcast nicht wirklich geeignet sind, wenn man da viele Bilder zeigt. Aber ich kann es probieren. Nee, also das Problem ist, stell dir vor, ich muss jetzt wirklich probieren, das zu erklären ohne Bilder. Wir können dann Bilder nachher verlinken. Also stell dir vor, stell mir jetzt mal den Neumond vor. Der ist noch recht leicht vorzustellen. Ja? Du hast die Sonne, du hast die Erde und dazwischen steht der Mond. Das ist Neumond, weil wir von der Erde aus nur die dunkle Seite, also die nicht beleuchtete Seite des Mondes sehen, weil der Mond genau zwischen uns steht. Ja, damit jetzt bewegt sich der Mond um die Erde herum. Und zwar macht er das gegen den Uhrzeigersinn. Also der Mond ist quasi im ersten Viertel ist er von der 12 auf der Uhr auf die 9 der Uhr gelaufen. Ja, also wir haben die Erde, die Sonne ist immer noch Richtung 12 Uhr und der Mond steht jetzt auf Richtung 9 Uhr. So, jetzt stellst du dir vor, die Erde ist die obere, also die Hälfte, die Richtung 12 Uhr zeigt.
Also mir wird das gerade schon zu kompliziert, aber vielleicht ist die Hörerschaft intelligenter als ich.
Ja, also ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben, den können wir verlinken.
Genau, so machen wir das.
Also auf jeden Fall kannst du wirklich zeigen, dass du halt dann wirklich, wenn du in der ersten Nachthälfte bist und einen Mond siehst, dass das eben ein zunehmender Mond ist. Ja, also ein Halbmond, den du in der ersten Nachthälfte siehst, ist ein zunehmender Mond. Ein Halbmond, den du in der zweiten Nachthälfte siehst, ist ein abnehmender Mond. Das kannst du halt, wenn du, das musst halt nur, das ist eine Bild, was ich gerade vor mir habe, was ich damals gemalt habe, das demonstriert das ziemlich, ziemlich eindeutig, weil das halt irgendwie rein von der Geometrie des Systems her kann es halt nicht anders sein. Also du kannst den zunehmenden Mond kannst du nicht sehen, weil du auf der anderen Seite der Erde bist zu der Zeit. Und deswegen, also wenn du quasi einen Mond siehst, der halt so in der Abenddämmerung steht und halb ist oder gerade eben sichelförmig ist, dann weißt du, es muss ein zunehmender Mond sein und andersrum. Und das kannst du eben zeigen, das war eben der Ausgangspunkt von dieser Arbeit von Bartel, der ihn untersucht hat. Normalerweise gehst du davon aus, wenn du jetzt eine Weihnachtskartenszene siehst mit irgendwie Kindern, die im Schnee spielen und Erwachsene, die am Glühweinstand stehen, dass das nicht irgendwie um 3 Uhr morgens ist, ja, sondern eben irgendwann der Nacht. Also, oder
da war was, ja.
Also es könnte dann auch sein, auf der Südhalbkugel ist natürlich andersrum, ja. Das heißt, es könnte auch irgendwie ein spontaner Schneesturm in Australien sein. Dann wird es auch passen. Aber
da macht man eigentlich jetzt nicht so Standard-Weihnachtskarten draus, ne?
Ja, also normalerweise, wenn wir von dem normalen weihnachtlichen Nordhalbkugelwinter ausgehen, dann sollte der Mond eben auf allen Motiven entweder zunehmend sein oder voll. Ja, also das ist so die typische weihnachtliche Abendstimmung mit Schnee und Mond, macht astronomisch und dann Sinn, wenn der Mond zunehmend eben oder voll ist, weil der Vollmond, den siehst du die ganze Zeit über. Und jetzt hat der im Bartel nachgeschaut auf den Geschenkspapier Geschenkpapier und Weihnachtskarten und so weiter, wo es richtig dargestellt ist und wo es falsch dargestellt ist. Und hat festgestellt, in den Büchern über Weihnachten ist es in 40% der falschen Mondphase. Beim Geschenkpapier sind es 65% der Mondphasen.
Ja.
Und besser waren die amerikanischen Bücher. Also hat holländische und amerikanische Bücher angeschaut. Und bei den amerikanischen Büchern waren es nur in 15% der Fällen die falsche Mondphase. Er hat da keine weiteren Schlussfolgerungen draus gezogen. Also mich würde interessieren, ob es psychologische Gründe gibt, warum wir zum Beispiel irgendwie einen zunehmenden Mond schöner finden als einen abnehmenden Mond, wenn wir es irgendwie aufzeichnen, designmäßig oder sowas, ob es da eine Vorliebe gäbe.
Interessante Frage. Das
weiß ich
nicht. Malen?
Also was er hat doch extra, weil du vorhin die kalte emotionslose Wissenschaft, ja. Bartel hat auch extra in seinem Artikel erwähnt, dass es ihm nicht darum geht, jetzt irgendwie die Leute zu geißeln, die da irgendwie falsche Weihnachtskarten gezeichnet oder
verschickt haben. Stimmt, aber ein zunehmender Mond sieht irgendwie hübscher aus. Warum?
Ich habe keine Ahnung.
Also ja, interessant.
Also wie gesagt, Bartel hat einfach nur gesagt, es war im Prinzip einfach nur eine Arbeit, die er halt einfach mal geschrieben hat, um halt das weihnachtliche Thema aufzugreifen. Es ging nicht darum, irgendwen oder irgendwas zu kritisieren, sondern eben, es ist eine Sache, wunderschöne Naturphänomene wie Regenbogen oder die Mondsichel zu beobachten, sie zu verstehen, macht sie aber noch viel interessanter.
Ja.
Und das, wie gesagt, wenn ihr halt irgendwie...
Das Abendrot ist immer noch schön, obwohl ich weiß, woher es kommt.
Ja. Wenn ihr dann eure Geschenke auspackt demnächst, dann könnt ihr ruhig nachgucken, ob die Mondphase richtig oder falsch ist, aber dann irgendwie halt nicht rummeckern.
Nicht rumklugscheißern, sondern einfach sich denken,
genau. Ach, guck. Und am besten, ja, man kann dann einfach mal kurz so einen spontanen Vortrag halten über die Geometrie des Mondumlaufes oder sowas, da freut sich die Verwandtschaft.
Spontan Vortrag über die Geometrie des Mondumlaufes, wie wir das ja alle können.
Ja, natürlich, ja, das macht er jetzt nicht zu Weihnachten, dass jeder so einen kurzen Vortrag hält.
Mhm. Ja. Sehr schöne Idee, da machen wir dann eine Hörerbeteiligungssendung aus. Jeder hält einen kurzen Vortrag über ein weihnachtliches Thema, das können wir wirklich mal machen.
Also, und jetzt, Ja, ich hätte jetzt quasi noch eine Geschichte vor der letzten Geschichte. Das ist ein wunderbares Fachblatt, nämlich diewelt.de. Da habe ich nur mal kurz Zeit vor.
Also nicht die Welt, also nicht dieses Springerblatt?
Doch, so. Welt.de. So. Mhm. Also ich habe einfach nur mal kurz vor der Sendung noch mal kurz gegoogelt, ob es gerade aktuell irgendwas gibt zur Wissenschaft. Und hier hat der Artikel heißt, was macht Weihnachten eigentlich mit uns? Und das haben sie anscheinend irgendwelche Psychologen interviewt.
Mhm.
Es ist halt wieder so ein bisschen psychologisch.
Psychologen interviewt, die das gesagt haben, was die Redaktion hören wollte.
Irgendwie so. Also es sind halt so im Prinzip so eigentlich wieder triviale Erkenntnisse, sage ich mal, in meiner naturwissenschaftlichen Überheblichkeit. Da gibt es hier einen Musikwissenschaftler aus Oldenburg, der sagt, dass einen Weihnachtslieder nicht nerven, wenn man selbst mitsingt. Denn man versetzt sich damit körperlich in einen Zustand, der viel stärker mit positiven als mit negativen Gefühlen verbunden ist. Mhm. Und deswegen ist man halt besser drauf. Also wenn dann irgendwie Last Christmas auf die Nerven geht, dann soll man mitsingen und dann geht es einem angeblich nicht mehr auf die Nerven, behauptet dieser Musikwissenschaftler aus Oldenburg.
Das heißt, wenn ich das nächste Mal im Flugzeug sitze, also Fluggesellschaften haben das ja gerne, also zumindest die Air Berlin, mit denen ich gelegentlich, also einmal im Jahr nach Spanien fliege, im Winter, ist dann immer, wenn du einsteigst, lief da Last Christmas von Wham. Immer. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das gelaufen ist. Das heißt, wenn ich mitgesungen hätte, hätte mich das nicht so runtergezogen.
Behauptet der Musikwissenschaftler aus Oldenburg. Kannst du mal testen beim nächsten Mal.
Wobei die Frage ist, ob das dann nicht ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr gewesen wäre und ich die zum Umkehren gezwungen hätte dadurch.
Die zweite Geschichte in diesem Artikel geht um was ich wirklich ein bisschen bescheuert finde, diese ganze geschlechtstypisierten Spielsachen, ja, also irgendwie pinkes Zeug, pinkes Lego für Mädchen und blaues
Kinderüberraschung für Jungs
und so weiter. Oder da gab es ja bei Facebook flog das immer rum, also irgendwie gegenderte Chips, ja, also irgendwie Chips für Frauen, Chips für Männer und das, ja, da gab es irgendwie so rosa Verpackung mit irgendwie Frauengeschmack und andere Verpackung mit Männergeschmack und ich glaube irgendwie Honig wurde auch gegendert, irgendwo habe ich mal gesehen. Ich weiß nicht,
das ist so albern alles.
Also ich musste mal irgendwo, das fliegt seit Monaten bei Facebook rum. Mal gucken, vielleicht finde ich das noch. Aber jedenfalls da ging es dann um die Frage auch halt über Entwicklungspsychologen, ob halt, wie das ist mit den Spielzeugen. Und die haben gesagt, dass schon im Alter von 2 bis 3 Jahren diese Kinder diese Typisierungen wahrnehmen oder vornehmen selbst, also nicht selbst sagen, aber sagen zum Beispiel, irgendwie Puppen sind für Mädchen, Autos sind für Jungs, obwohl eigentlich in dem Alter von der Entwicklungsphysiologie her Kinder noch kein stabiles, wirkliches Selbstkonzept davon haben, ob sie jetzt selbst Jungs oder Mädchen sind und so weiter. Das heißt, zumindest laut diesen Psychologen ist das eben ein Hinweis darauf, dass dieses geschlechtstypisierte Spielzeug ein Mittel ist, das eben die Kinder an ihre Geschlechterrolle erinnert, beziehungsweise ihnen die Geschlechterrollen quasi erst bewusst macht, als umgekehrt. Also die Kinder suchen sich nicht das rosa Spielzeug aus, weil sie halt aus irgendwelchen internen Gründen rosa haben wollen, wenn sie Mädchen sind, umgekehrt, sondern weil das quasi von außen durch die Typisierung quasi ihnen diese Geschlechtsrollen nahe bringt, weil gerade die Kinder eben auch weiß nicht, ob das bei Kindern, wenn man mit kleineren Kindern zu tun hat, dann erlebt man es oft, dass die halt wirklich ihnen sehr wichtig ist, von den Gleichaltrigen irgendwie akzeptiert zu werden. Also dass es da, gerade wenn sie dann quasi, die wollen sich halt dann quasi auch ihrer Geschlechterrolle, zumindest der erwarteten Geschlechterrolle, verhalten. Und erst wenn sie dann quasi ein bisschen älter sind, dann können sie da irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen bewusster drüber nachdenken. Aber sonst macht man halt das, was die Jungs machen, weil das ist das, was die Jungs machen. Mhm. Umgekehrt. Mhm. Das heißt, und da, ja, so recht viel mehr Conclusio gab es in dem Artikel nicht mehr. Aber wie gesagt, ich finde das auch immer dieses gerade so diese gerade wenn es um Lego und sowas geht. Ich meine, Lego ist ja gerade das eigentlich das Spielzeug, wo man alles draus machen kann, dass man das noch irgendwie noch typisieren muss und alles. Also
ja, aber du willst halt, das ist halt das ist das Problem des Kapitalismus oder das Problem der Marktwirtschaft. Du musst halt immer weiter diversifizieren, damit du weiter wachsen kannst. Und wo willst du denn noch diversifizieren? Du hast halt mit Lego, also mit den Figürchen, die was nicht einfach nur Bauklötze sind, aus denen du irgendwas baust, sondern das schon vorgegebene Szenen oder Spielwelten sind, da hast du ja mittlerweile den kompletten Alltag einmal abgebildet.
Ja.
So, und wie willst du jetzt weiter diversifizieren? Jungs und Mädchen. Und das kann man denen noch nicht mal so richtig übel nehmen. Das ist halt ein Systemfehler, den wir haben. Das ist halt einer der vielen Systemfehler, die wir haben.
Da gab es so ein cooles, auch wieder, irgendwie habe ich immer bei Twitter oder sowas rumfliegen sehen, so ein Flussdiagramm. Irgendwie ist dieses Geschenk für Mädchen oder muss dieses Geschenk gegendert werden oder genderspezifisch aufgeteilt werden? Dann beim Entscheidungsfrage irgendwie, braucht man für diese Art des Spielzeugs einen Penis?
Ja.
Und bei Nein, dann muss es nicht geschlechtsspezifisch produziert werden. Und bei Ja, dann ist es kein Geschenk für Kinder.
Schön. Stimmt, ja.
Ja, das.
Du hättest noch eine Geschichte gefunden.
Ja, hier habe ich noch eine, genau. Ja. Das ist noch die letzte hier nochmal. Weihnachten und Kinder ist das, also Weihnachten muss man, ich weiß nicht, wie du früher Weihnachten gefeiert hast, ob du da irgendwie warten musstest, bis der Weihnachtsmann kam.
Ja, meine Mutter ist da immer mit mir spazieren gegangen und irgendwann sind wir nach Hause gekommen, dann war er da gewesen. Ich habe den immer verpasst.
Also bei euch gab es den Weihnachtsmann.
Ja, ja.
Also in Österreich ist das Christkind. In Österreich darfst du den Weihnachtsmann nicht kommen. Da bist du sofort irgendwie, hier bei uns gibt es, der Weihnachtsmann ist böser Kommerz. Bei uns gibt es auch das christliche Christkind, das zu uns immer kommt. Das gibt es auch jedes Jahr.
Bei uns das Christkind war, ich bin nicht sicher.
Jedes Jahr in den Zeitungen immer Kampagnen, rettet das Christkind und alles sowas. Also ja, es ist ganz, ganz wichtig, das Christkind. Aber das kam wir auch. Das mussten dann auch mal spazieren gehen und dann mussten wir vor der Tür warten und dann hat eine Glocke geläutet und dann durften wir rein und so weiter. Und da haben sie eben hier gesagt, dass dieses Warten, haben quasi die Psychologie des Wartens untersucht, der Vorfreude untersucht und haben da auch ein Experiment gemacht, also da nicht auf Weihnachten, sondern wurden vierjährige Kinder, wurden allein gelassen und hatten irgendwie Süßkram und mussten den halt irgendwie in Ruhe lassen, dann haben sie danach mehr bekommen, wenn sie es geschafft haben. Und dann haben die 10 Jahre später nochmal die ganzen Kinder angeguckt und zumindest wird es, ich habe jetzt hier die Facharbeit ist ja nicht verlinkt, aber zumindest hier in dem Artikel wird dann behauptet, dass eben die Kinder, die damals eben warten konnten, dass die jetzt auch in der Schule und so weiter bessere Leistungen erbracht haben, dass sie sich besser konzentrieren konnten und effektiver gearbeitet haben. Das heißt, die sagen halt hier, Kinder, die gelernt haben, Belohnungen aufzuschieben, sind auf vielfältige Weise für das Leben gewappnet, sagt diese Psychologin von der Uni irgendwas. Psychologin Bettina Hannover. Also das halt irgendwie, dass die empfiehlt den Eltern quasi, dass halt Weihnachten etwas ist, wo man diesen Belohnungsausschub den Kindern beibringen kann.
Beibringen kann, auweia.
Ja.
Während man selber da sitzt und die Kekse frisst.
Anscheinend.
Anscheinend.
Und dann habe ich noch ein schönes Zitat zum Schluss. Ja? Das ist noch, dieser ganze Weltartikel ist ein schönes, so ein psychologisches Weihnachtspotpourri quasi. Mhm. Ich weiß nicht, was der Journalist da schreiben wollte. Das ist so eine Geschichte, die würde ich eher irgendwie so als nicht unbedingt als Weihnachtsforschung, sondern eher als Beleg dafür, dass das Wirtschaftsstudenten Arschlöcher sind. Nein, darf man auch nicht sagen, so pauschal. Aber da ging es um eine Studie von VWL-Professoren und Studenten. Und die haben 500 Studenten mussten einschätzen, also den Wert ihres Geschenkes und dann fragen, wie viel hätten sie dann quasi selbst, also wenn sie das Geschenk selbst kaufen hätten müssen, das sie bekommen haben, wie viel Geld hätten sie dafür ausgegeben? Ui. Und meisten hätten im Durchschnitt hätten die alle 11% weniger ausgegeben. Also die Weihnachtsgeschenke, die sie bekommen haben, diese Wirtschaftsstudenten, waren ihnen weniger wert, als sie tatsächlich gekostet haben. Aber, und das war der zweite Punkt, wenn sie das Geschenk verkaufen hätten sollen, also wenn sie quasi das Geschenk jemand ihnen das Geschenk abkaufen wollen würde, dann haben sie alle einen deutlich höheren Preis verlangt, als es wert gewesen ist. Ja, also das Geschenk, das sie bekommen haben, das war ihnen weniger wert, als der tatsächliche Wert. Und wenn sie es aber weiter verkaufen hätten sollen, dann haben sie noch weit über diesen Wert hinaus verlangt.
Selbst das Weihnachtsfest schafft es nicht, unser negatives Bild der Ökonomen einigermaßen gerade zu rücken. Es ist doch schrecklich.
Nein, genau.
Florian, ich danke dir und wünsche dir schöne Weihnachten und guten Rutsch.
Ich dir auch.
Und allen Hörerinnen. Und wir danken euch und wünschen euch dasselbe, was ihr uns wünscht. Das war die Wissenschaft für 2014. 2015 geht's weiter.
Wer redet?